Ja, ich freue mich auch, mit euch hier zu sein. Ist ein etwas besonderer Gottesdienst, weil wir vor der Gebetswoche stehen. Die fängt am Montag an und geht bis Freitag durch. Und ihr habt dann das Vergnügen, dass der Henrik euch durch die gesamte nächste Woche führen wird mit dem Thema David und Bathseba. Okay, ist wahrscheinlich den meisten geläufig, diese Geschichte. Die Predigt davor ist immer so ein bisschen Einleitung zu diesem Thema hin. Und dann haben wir uns so ein bisschen abgesprochen. Und er dachte, Mathis, ey, kannst du nicht irgendwie das direkt zum Thema zu machen, ist vielleicht schon ein bisschen viel, da wird dann viel vorweggenommen. Und dann ist das hinterher nur eine Wiederholung. Und naja, kannst du nicht was anderes machen? Ich so, ja klar, was soll ich ja machen? Ja, kannst du nicht irgendwie das Bild zeichnen, bis es zu diesem großen Fauxpas von König David kommt? Ich so, ja, kann ich machen. So, und dann ging das los. Ihr könnt nicht euch vorstellen, wie viele Zettel ich zu Hause habe und wie viele Abschriften ich gemacht habe und hin und her und so weiter. Furchtbar. Okay. Aber ich habe euch drei Geschichten mitgebracht, die das Thema von David und Bathseba so ein bisschen umspannen und wo man, sag ich mal, Parallelen ziehen kann und wo man was daraus lernen kann. Weil die Geschichte von David und Bathseba ist so Sex, Drugs and Rock'n'Roll, wenn ich das hier in der Kirche mal sagen darf. Ich habe immer gedacht, so, das geht gar nicht, das kommt erst in den 50er Jahren hoch, so mit Elvis oder so. Aber nee, weit gefehlt, 3000 Jahre vorher gibt es das auch schon. Ich weiß nicht, wie es damals so mit den Drogen war, aber da hat man dann halt einfach so Intrigen mit dazu packen können. Da ist Neid dabei, da ist Missgunst dabei, da ist Machtmissbrauch dabei und das geht dann sogar bis zum vorsätzlichen Mord. Okay, also so viel dazu. Die drei Geschichten, die ich euch allerdings mitgebracht habe, die fangen ein bisschen vorher an. Und das ist einmal die Geschichte von Naomi, Ruth und Boas im Buch Ruth zu finden. Das andere ist das Haus Eli. Und die dritte Episode ist Saul und David. Für sich genommen schon mal gute Buchvorlagen oder Filmvorlagen. Die könnte man alle einzeln präsentieren. Aber die stehen auch in einem Kontext zueinander, weil die Israeliten, wir befinden uns also ungefähr 1000 vor Christus, die Israeliten sind in der Phase von der Priesterschaft über das Richtertum hin zum Königreich. Und der Thron Davids wird etabliert. Das ist deswegen wichtig, weil das einen prophetischen Kontext hat, weil nämlich der Messias bei seinem zweiten Kommen vom Throne Davids regieren wird in Jerusalem und zwar auf ewig. Und deswegen ist das wichtig. Okay. Die erste Geschichte ist die Geschichte von Naomi, Ruth und Boas. Was passiert? Eine Hungersnot ist in Judäa und der Elimelech und seine Frau gehen mit den beiden Söhnen von Bethlehem nach Moab und versuchen dort halt irgendwie über die Runden zu kommen und sich da zu ernähren. Das muss man wissen, Bethlehem ist Brothaus auf Deutsch und Judäa ist Lobpreis, also bedeutet das auf Deutsch. Also sehr, sehr positiv, okay? Ist also westlich des Toten Meeres. Östlich des Toten Meeres ist Moab und Moab hat eine sehr, sehr negative Konnotation. Ja. Also sehr, sehr negativ besetzt. Man sagt, das ist durch Inzucht, also sexuelle Praktiken sind da vonstatten gegangen und Götzendienst, da sind also andere Götter angebetet worden und nicht der Gott der Juden, also Yahweh. Und das ist also im Prinzip das Land der Sünde, gewissermaßen. Und da gehen die jetzt hin, weil da gibt es Essen. Die beiden Söhne heiraten zwei Moabiterinnen, die Oprah und die Ruth. Okay, irgendwann stirbt der Elimelech, der Mann, und die beiden Söhne sterben auch 10 Jahre später. Die ganze Familie ist kinderlos Und die Naomi, die Schwiegermutter gewissermaßen, sagt jetzt, okay, was mache ich? Ich habe hier keinen Platz mehr. Ich gehe wieder nach Hause. Ich gehe wieder zurück nach Bethlehem. Und sagt zu ihren Schwiegertöchtern, pass mal auf, ich entlasse euch wieder zurück zu euren Familien, zu eurem Volk, zu euren Göttern. Und die Orpa sagt, okay, das mache ich, ich gehe wieder zurück. Aber die Ruth sagt, nein, ich gehe mit dir. Ich bin dir treu ergeben, du bist mittlerweile auch schon alt und irgendeiner muss dich ja verpflegen. Das mache ich. Ich gehe mit. Und außerdem habe ich deinen Gott kennengelernt und dem will ich auch folgen. Ich gehe nicht mehr zurück zu meinen Göttern. Also gehen die zurück nach Bethlehem und die Ruth fängt an, bei der Ernte zu helfen. Und das Feld, wo sie arbeitet, mit den ganzen Arbeitern und so weiter, da sind viele Männer da, etc. Und die arbeitet wirklich hart und schwer. Und das Feld gehört dem Boas. Und Boas ist ein naher Anverwandter von dem Elimelech, der in Moab verstorben ist. Und der kommt dann irgendwann da an, guckt sich an, wie die Arbeiten da so vonstatten gehen. Und dann sagt, und zwar mit dem Grußwort, möge der Herr mit euch sein. Finde ich schon mal super, wo hört man das heutzutage noch, ne? Vielleicht so, grüß Gott, das ist so die Formel, die man so kennt. Aber möge der Herr mit euch sein, finde ich schon mal super. So begrüßt er die. Und dann guckt er so und dann sieht er die Ruth und sagt so, Mensch, ey, die ist aber sehr, sehr fleißig. So. Also der ist sehr an ihr interessiert, benutzt seine Autorität und sagt, passt mal auf, liebe Leute, ihr lasst die hier gefälligst arbeiten, ihr rührt die bloß nicht an, okay, und ihr lasst sie trinken, wenn sie durstig ist. Also er benutzt seine Autorität, um ihr im Prinzip zu helfen. Ja? Der ist also sehr, sehr gütig, der ist sehr, sehr freundlich. Und diese ganze Geschichte, um es abzukürzen, ist wirklich so ein Schmalz. Das ist so die perfekte Liebesgeschichte, weil am Ende dann die Ruth auch der Boas die Ruth heiratet und sie damit auslöst, okay? Also von ihrem Witwenstatus gewissermaßen, ist ein Kinsman-Redeemer und so weiter, okay. Und der Boas, der ist völlig integer und die Ruth ist völlig treu. Und warum ist diese Geschichte wichtig? Weil die beiden dann zusammen einen Sohn haben. Und der Sohn heißt Obed und der wiederum hat einen Sohn, der heißt Jesse und der wiederum hat einen Sohn und das ist König David. Okay, also Ruth und Boas sind die Urgroßeltern von König David. Okay. Also wir kommen jetzt von Rosamunde Pilcher, von der Filmvorlage, kommen wir jetzt ein bisschen in härteres Gewässer, mehr so Herr der Ringe mäßig, würde ich mal sagen. Und zwar Haus Eli. Okay, das fängt auch noch irgendwie sanft an, ist im ersten Buch Samuel zu finden. Fängt so ein bisschen sanft auch an. Also der Eli ist der Priester, der für die Stiftshütte, also den damaligen Tempel, bevor es den ersten Tempel gab, der durch König Salomon gebaut worden ist, später, ungefähr 100 Jahre später, der hat diesen Tempelbetrieb unter sich mit seinen zwei Söhnen. Okay. Und der ist vom Stamme Levi, ein direkter Nachkomme Aarons, okay? Und die Leviten sind ein Stamm von den 12 Stämmen der Juden, okay? Und die wurden von den anderen 11 Stämmen, wurden die ernährt. Das war so im dritten Buch Mose festgeschrieben, war richtig, hat Gott so eingetütet, okay? So, da ist dann eine Familie, die kommt dann immer zum Opfern, zu dieser Stiftshütte hin. Und das ist ein Mann mit seinen zwei Frauen, die Penina und die Hanna. Die Penina, die hat schon Kinder, aber die Hanna ist unfruchtbar. Und die ist total deswegen traurig und der Mann, der opfert immer extra für die Hanna, dass der Herr doch ein Wunder tun möge. Und die weint darüber, dass es halt einfach nicht passiert. Und sie betet an der Stiftshütte und der Eli, der kriegt das mit und denkt sich so immer, die Alte hat alle Tassen im Schrank. So, was faselt die denn da? Die ist doch betrunken. Ja? Und sie kriegt das mit und sagt so, nein, 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 um Gottes Willen, ich habe weder Bier noch Wein getrunken. Ich bin nur total traurig und ich möchte, dass der Herr ein Wunder tut, weil ich halt unfruchtbar bin. Ich möchte gerne Kinder haben. Und der Eli sagt dann so, ach so, wenn das so ist, ja gut, sei gesegnet und möge dein Wunsch in Erfüllung gehen. Also man denkt sich so, naja, ist eigentlich auch, kommt seinen priesterlichen Pflichten nach. Nee, leider weit gefehlt, weil die Geschichte geht dann eben weiter und es geht um die Söhne des Eli. Die Söhne arbeiten auch als Priester in der Stiftshütte und die Söhne machen Folgendes. Wenn einer mit seiner Opfergabe kommt, ich sage jetzt mal, ich als Jäger, ich würde jetzt mit einem Reh kommen, okay? Und würde sagen, okay, das opfer ich jetzt auf dem Altar. Dann war ja Moses Gesetz, die Priesterschaft darf sich davon was wegnehmen. Also sagen wir, okay, der Priester hätte dann gesagt, okay, du kannst das Reh opfern, aber ich behalte eine Keule für mich und meine Familie zum Essen. Alles gut. Was die Söhne aber gemacht haben, ist, die haben gesagt, okay, du kannst das Reh opfern, ich behalte das Reh und du kannst die Keule opfern. Also genau umgekehrt. Die haben sich also daran bereichert. Okay? Und die haben mit den Tempeldienerinnen Sex gehabt. Weil da waren natürlich auch noch viele Damen, die diesen ganzen Betrieb da aufrechterhalten haben und mit denen haben die geschlafen. Super. Hätten sie eigentlich besser wissen müssen, oder? Der Eli, der kriegt das mit und er sagt, böse, böse Jungs, das tut man nicht, okay? Aber mehr als ein Tadel kommt da nicht. Vielleicht noch ein kleiner Eintrag ins Klassenbuch, ich weiß es nicht, ja? Aber mehr als ein Tadel kommt da nicht. So nach dem Motto, Jungs, übertreibt's nicht. Und die sagen, was der Olle da erzählt, ist uns doch egal, wir machen einfach so weiter. Ist schlecht, wenn man so gegen Gott sündigt. Ja? Und der Herr sagt, okay, da muss ich größere Geschütze auffahren. So kann es nicht weitergehen. Und er sagt folgendes, das muss ich euch vorlesen. Der schickt einen Propheten zum Eli und sagt, pass mal auf, Kollege, du hast hier echt ein sehr, sehr hohes Amt und du musst dafür sorgen, dass das hier aufhört, mit dem, dass ihr euch bereichert an den ganzen Opfergaben und das hier rumhurt. Okay, so. Und dann heißt es wie folgt, und du, Eli, warum ehrst du deine Söhne mehr als mich? Warum duldest du, dass sie die fettesten und schönsten Fleischstücke der Opfertiere für sich nehmen, damit ihr alle euch damit mästen könnt? Und dann sagt er, alle deine Nachkommen werden im besten Mannesalter sterben. Das ist die Konsequenz daraus. Ich will dir mit einem Zeichen bestätigen, dass jedes dieser Worte eintreffen wird. Deine Söhne Hophni und Phinehas werden beide am selben Tag sterben. Also wie gesagt, jetzt Rosamunde Pilcher nicht mehr, sondern wir sind jetzt hier in so einer Art Action-Movie. Okay, der Eli reagiert nicht. Der sagt, ja, wird schon werden. Der macht gar nichts, als Priester. Okay, Gott sagt, da muss ich jetzt den Samuel, den Propheten und den Richter muss ich ins Feld führen. Das ist der, der durch die Hanna geboren wurde, der Gott geweiht war. Und der ist in dem Hause Eli ausgebildet, der Schafter, also wird ausgebildet, okay? So, der Herr spricht zu Samuel, sage Folgendes dem Eli. Ich will in Israel etwas so Schreckliches tun, dass keiner es ertragen kann, davon zu hören. Bald werde ich Eli und seine Familie schwer bestrafen. Genauso wie ich es mir vorgenommen habe, lasse ich das Unglück über sie kommen. Ich habe es Eli schon gesagt, denn er wusste genau, dass seine Söhne durch ihre Machenschaften meinen Zorn auf sich ziehen. Trotzdem ließ er sie tun, was sie wollten. Darum sollen sie und ihre Nachkommen für alle Zeiten unter meinem Fluch stehen. Boah, das ist schon eine deutliche Ansage, oder? Und der Eli? Der macht wieder nichts. Der Eli sagt, er ist der Herr, er soll tun, was er für richtig hält. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie gut an und vielleicht weise, weil ja, Gott ist groß und Gott steht über allem und Gott macht das, was er für richtig hält. Aber was ist denn mal mit Buße? Was ist denn mal damit, zu Gott zu gehen und zu sagen, so Entschuldigung, wir haben gesündigt. Ja, wir haben uns versündigt, meine Söhne und ich auch. Vergib uns. Lass deine Gnade, deine Barmherzigkeit an uns walten. Und wir wissen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Da denkt ihr überhaupt gar nicht drüber nach. So, ja, der Herr ist groß, soll er machen, wie er will. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie der das nicht machen kann. Für seine Söhne zu beten, um Vergebung zu bitten und für sich selber auch. Als Priester, als Chef der Stiftshütte des Tempels damals. Okay. Danach nimmt die Geschichte noch ein bisschen mehr Fahrt auf. Dann kommen nämlich die Philister und kämpfen gegen die Israeliten. Und was passiert? Die entführen die Bundeslade. Also die Präsenz Gottes im Tempel. Die Bundeslade verschwindet. Okay. 34.000 Mann fallen. Also ein absolutes Gemetzel. Was passiert an dem Tag? Seine beiden Söhne sterben. Genauso wie er es vorausgesagt hat. Okay. Und Eli kriegt davon Wind oder kriegt mit, dass das passiert ist. Ist traurig, ist betrübt und fällt selber um. Und was sagt die Bibel? Bricht sich dabei das Genick. Warum? Weil er alt und fett war. Ist ihm genau das, sage ich mal, negativ, hat ihn erwischt, wo er vorher sich halt immer bereichert hat, ja? Weil er sich angefressen hat an den ganzen Opfergaben. Und deswegen hat er sich das Genick gebrochen. Das ist die Geschichte von Eli. Und jetzt kommen wir zu Saul und David. Meine Güte, das ist ja eine riesen Geschichte. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt in die letzten 10 Minuten noch reinpacken kann. Die Israeliten fordern einen König. Das ist die Ausgangslage, okay? Die Israeliten fordern einen König von Samuel. Okay. Samuel, sagen sie, du bist zu alt geworden, um das Volk noch richtig führen zu können. Und deine Söhne folgen nicht deinem Vorbild. So setz doch einen König als Herrscher über uns ein, wie auch alle unsere Nachbarvölker einen haben. Also wir wollen auch so sein, wir wollen gleich sein wie unsere Nachbarvölker. Wir wollen einen König haben. Samuel war nicht damit einverstanden, dass sie plötzlich einen König haben wollten. Er zog sich zurück, um den Herrn um Rat zu fragen. Der Herr antwortete, gib ihnen, was sie wollen. Mit ihrer Forderung lehnen sie ja nicht dich ab, sondern mich. Sie wollen mich nicht mehr als ihren König anerkennen. Das passt zu ihnen. Seit ich sie damals aus Ägypten herausführte, war es immer dasselbe. Immer wieder haben sie mich vergessen und sind anderen Göttern nachgelaufen. Genauso machen sie es nun auch mit dir. Okay, Samuel gibt den Israeliten Saul. Eigentlich hätte König David der erste König werden sollen, aber die fordern halt, sagen, nein, jetzt, David ist noch klein, ist noch ein Junge und die kriegen Saul. Saul, ein stattlicher Mann und so weiter und der hat auch Erfolg, ja, der ist auch akzeptiert, der wird eingesetzt, der wird von Samuel gesalbt, ja, oder geweiht und Samuel sagt, okay, der ist jetzt von Gott euch gegeben. Dann wird der Saul das erste Mal getestet von Gott. Und Gott sagt, pass mal auf, ich möchte, dass ihr alle Amalekiter, das ist ein Volk, was den Juden feindlich gesinnt war, ja, die waren im Clinch, die waren im Krieg, bring alle um. Alle. Ist auch wieder, ne? So steht so in der Bibel, bring alle um, weil die sind böse. Das ist ein böses Volk. Ja. Okay, Saul sagt, okay, mache ich. Aber hat eine bessere Idee und sagt so, nee, aber den König, den spare ich auf, den verschone ich. Und das Beste an Vieh, ja, für meine Soldaten. Und dann sagt Gott durch Samuel, sag mal, was hast du eigentlich nicht verstanden daran? Ich habe doch gesagt, alle. Ja? Und er so, ja, nee, aber das ist doch jetzt besser, weil den König, den kann man vielleicht mal gebrauchen so, und das Vieh ist ja auch super, warum soll ich jetzt? Und Gott sagt so, du bist mir nicht gehorsam. Was will ich mit so einem König? In Summe hat Saul trotzdem 42 Jahre regiert, das nur nebenbei. Okay, aber da fängt es an, dass der Saul psychisch belastet ist. Okay, dass der mit Gott da, der geht nicht so richtig vorwärts und der ist psychisch belastet. Und da kommen seine Beamten und sagen so, hör mal, am besten ist, glaube ich, Musik. Ja, das beruhigt dich, das macht dich wieder, das erdet dich und so weiter. Okay, also kommt mit Musik. Ja, kennt ihr denn jemanden? Ja. Einer der Männer sagte, ich denke da an einen jungen Mann, den ich einmal gesehen habe, einen Sohn von Isai oder Jesse aus Bethlehem. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Musiker, sondern auch mutig und kampferprobt. Er findet in jeder Situation das treffende Wort und sieht gut aus. Und der Herr steht ihm bei. Und so kam David an den Hof Sauls. Und dann heißt es in der Bibel, der König mochte ihn bald sehr gern und machte ihn zu seinem Waffenträger. Okay. Und dann geht das irgendwie weiter. Dann kommt die Sache mit Goliath, oder? Kennt jeder David und Goliath. Und David geht hin und bezwingt diesen 9 Fuß großen, kräftigen Soldaten. Ja? 9 Fuß, ist das 2,70 Meter oder so? Bezwingt den mit seiner Steinschleuder. Die Geschichte kennt jeder, die erspare ich euch jetzt. Okay? Aber was passiert? David ist gut angesehen bei den Offizieren und bei den Menschen. Die Menschen lieben ihn. Saul macht ihn zu einem General oder einem hohen Offizier, wie auch immer. Und die lieben den mehr als den Saul. Und Saul fängt an, missgünstig zu werden. Neidisch zu werden auf den David. Das geht so weit, dass er ihn umbringen will. Und zwar eigenhändig. Schafft er aber nicht, weil der David ist viel zu clever und viel zu flink und viel zu schnell. Da denkt er sich, okay, ich muss einen Plan aushacken, wie ich den David zu Fall bringe. Er sagt, weißt du was, David, du kannst meine älteste Tochter heiraten. Ist doch super. Aber du musst mir versprechen, dass du meine Kriege führst gegen die Philister, weil die stehen wieder vor den Toren Jerusalems. Mhm. Okay. Die Intention war, dass er durch das Schwert der Philister fällt. Okay. Ja, ist er aber nicht. Gut, die älteste Tochter heiratet dann irgendwie einen anderen. Und David sagt auch, ey, ich bin doch gar nicht würdig, dein Schwiegersohn zu werden. Ich bin doch nur ein einfacher Junge, ein einfacher Hirtenjunge. Ich kann vielleicht die Harfe spielen. Ich bin auch mutig, aber ich kann nicht deine Tochter heiraten und dein Schwiegersohn werden. Okay. Gut. Dann geht das weiter. Dann versucht Saul, ihn wieder mit eigenen Händen zu töten. Schafft er wieder nicht. Dann schmiedet er einen neuen Plan und sagt, pass mal auf, okay, du kannst meine jüngste Tochter, die kannst du heiraten. Die Michal. Genau. Und dann sagt David wieder, nein, wir haben doch schon darüber gesprochen, ich kann nicht dein Schwiegersohn werden, ich bin viel zu arm. Ja? Und dann sagt Saul, okay, pass auf, mit der Mitgift, das vergessen wir, du sorgst dafür, dass ich 100 Köpfe der Philister kriege, 100 Scalps. Und David sagt, okay, das können wir machen. Geld und so weiter habe ich nicht, aber 100 Köpfe der Philister, die liefere ich dir. Saul denkt sich wieder so, schafft er sowieso nicht. Irgendwann fällt der halt in den Philistern zum Opfer. Ja, und dann habe ich den David endlich aus der Schusslinie. Dann bin ich wieder der alleinige Herrscher, der König. Okay? Und habe da nicht so einen Nebenbuhler, der mir irgendwann das Reich streitig macht. David geht hin und was macht er? Er liefert ihm 200 Köpfe. So, pass mal auf hier, meine Mitgift, nicht nur 100, ich gebe dir 200. Ja, jetzt musste der Saul natürlich sagen, okay, ich habe dir mein Wort gegeben, kannst die Michael heiraten. Macht der David dann auch. Saul ist dadurch noch missgünstiger, noch misstrauischer, ist noch neidischer auf den David und jetzt fängt so eine Art Räuber- und Gendarmspiel fängt an. Der verfolgt den durchs ganze Land. Ich habe eine Liste dabei, es sind insgesamt 14 Stationen. Der David muss fliehen, der Saul geht hinterher und versucht ihn umzubringen. Entweder er selber oder durch seine Krieger, durch seine Generäle. Das geht sogar so weit, dass in Nob, da ist der Priester, der dem David hilft, der gibt ihm Verpflegung und das Schwert Goliaths, also Waffen, okay? Und der Saul kommt dann ein bisschen später da an und sagt, hör mal, wie kannst du mit dem David paktieren, ja? Wie kannst du dem helfen? Ja, dann sagt er, hör mal, ich kenne eigentlich keinen loyaleren Soldaten wie den David in deinen Truppen. Also ich weiß nicht, was du jetzt von mir willst. Und er sagte, okay, das hast du nicht umsonst gesagt, bringt den um. Und er bringt nicht nur den um, sondern die gesamte Priesterschaft. Die Bibel sagt, 85 Priester schlachtet der ab. Und er ist so davon getrieben, dass er sogar gegen die gesamte Stadt vorgeht und die Stadt auslöscht. So getrieben ist er davon, dem David irgendwie das Handwerk zu legen, den umzubringen. Und was macht David? David ist die ganze Zeit loyal. Die ganze Zeit. Er hat zweimal die Chance, Saul umzubringen. Zweimal. Und er beweist ihm das auch. Er sagt so, pass mal auf, ich war so nah an dir dran, ich habe ein Stück Mantel abgeschnitten mit meinem Messer, da hätte ich auch das Messer an die Kehle legen können. Und beim zweiten Mal, hier ist deine Waffe, also dein Speer und dein Wasserkrug. So nah war ich an dir dran, weil du hast daneben geschlafen. Und meine eigenen Soldaten haben mich dazu aufgefordert, dich zu töten, damit dieses Versteckspiel oder dieses Räuber- und Gendarmspiel endlich aufhört. Aber ich habe gesagt, so, ich werde niemals die Hand an einen von Gott Gesandten oder von einem Gott Eingesetzten legen. Der ist unglaublich loyal, der David. Tja, das sind die drei Geschichten. Warum glaube ich, dass die was mit David und Bathsheba zu tun haben? Ich glaube, es gibt da Takeaways oder Sachen, die man daraus lernen kann und die ihr dann auch in der Geschichte von David und Bathsheba wiederfinden werdet oder euch daran reiben könnt und gucken, wie hat sich das denn entwickelt? Wie war es mal? Wo hat es angefangen? Und wie hat sich König David entwickelt und wo steht er jetzt und was macht er mit seinem Kommandanten, dem Uriah, und der Bathsheba, seiner Frau und was da alles abläuft? Wie gesagt, ich nehme da nichts vorweg, das werdet ihr alles nächste Woche dann ausarbeiten. Aber für mich ist wichtig, dass man hier so ein paar Dinge mitnehmen kann aus diesen drei Geschichten. Und zwar bei Boas und Ruth finde ich ganz entscheidend, dass da Güte und Barmherzigkeit gezeigt wird. Der Boas, der ist, wie gesagt, so ein integrer Mensch, der ist so freundlich und macht wirklich der Ruth alles, also es ist schon fast perfekt, es ist schon so schmalzig irgendwie. Und ich denke so, meine Güte, ey, die Ruth auf der anderen Seite ist absolut treu und ergeben. Und die ist halt auch integer. Die macht das für die Naomi, die sagt, nein, ich werde dich nicht verlassen und ist einfach eine tolle Frau. Und da kommen irgendwie zwei ganz tolle Menschen zusammen. Und da finde ich halt, wenn man aus so einer Familie kommt, weil das ist ja die Blutslinie, die zu David dann irgendwann hinführt, dann muss da auch irgendwas Gutes rauskommen. Ja? So, man sagt auf der anderen Seite, shit in, shit out. Ja? Aber hier kommt halt was ganz Tolles rein in diese Blutslinie. Und deswegen ist David auch ein toller Mensch. Das werdet ihr dann sehen. Ja? Okay. Und zusätzlich kommt hier natürlich noch dazu, dass der Boas die Ruth eben erlöst aus ihrem Witwenstand und auch sogar noch das Land zurückkauft. Und diese, ich sag mal, diese Charaktereigenschaften, die der Boas zeigt, ist ganz klar eine Vorausschau auf den Messias, auf Jesus Christus. Genau so ist er. Ja. Haus Eli, völlig was anderes. Die Sünde gegen Gott, die bleibt nicht ungestraft. Das muss man wissen, okay? Die bleibt nicht ungestraft. Ihr werdet sehen bei David und Bathseba, was dann da passiert. Und vor allen Dingen dann nicht, wenn man keine Buße tut. Der Eli, wie gesagt, der schafft es nicht, für seine Söhne einzustehen und Buße für die zu tun und Gott um Vergebung zu bitten. Und für sich selber auch nicht. Er schafft es einfach nicht. Und er wird zweimal ganz fulminant daran erinnert, dass er gerade auf dem Holzweg ist, auf dem falschen Weg. Einmal durch einen Propheten, der wird namentlich nicht genannt, und andererseits durch den Samuel. Also pass mal auf, du bist gerade kurz davor zu scheitern und zu sterben. Und der schafft es einfach nicht, Buße zu tun und umzukehren. Als Priester wohlgemerkt. Ja, und dann Saul und David, finde ich, auf der einen Seite die Loyalität Davids Saul gegenüber, obwohl er ihm die ganze Zeit nachstellt, obwohl er die ganze Zeit ihn verfolgt, ihm ans Leder will und David sagt so, nein, das ist der König und der ist von Gott eingesetzt und ich werde niemals mich versündigen, indem ich die Hand an den dran anlege. Okay? Obwohl er von seinen eigenen Soldaten dazu aufgefordert wurde. Dann die Demut, die David, ich will mal sagen, hier noch hat. Das ändert sich ja halt so ein bisschen, deswegen. Aber David ist demütig. Der sagt so, nein, ich kann nicht dein Schwiegersohn werden. Kann ich nicht machen, ich bin viel zu arm. Ich bin, ich bin einfach nur ein einfacher Junge und das ist zu viel für mich. Der ist unglaublich loyal und unglaublich demütig dabei, obwohl er seine ganzen Erfolge ja feiert. Der erringt ja einen Sieg nach dem anderen. Warum? Weil er immer mit Gott geht. Der gewinnt ja auch nur gegen den Goliath, weil er mit Gott geht. Der sagt so, pass mal auf, du kannst mit deinem Speer kommen und mit deiner Waffenrüstung, aber du hast meinen Gott herausgefordert. Und der wird dich in meine Hände liefern und ich werde dir den Kopf abschlagen. Und genau das passiert auch. Und das macht er halt die ganze Zeit. Er geht immer mit Gott. Das ist der Garant, wenn du so willst, des Erfolges. Und das, sage ich mal, ist vielleicht so dieser Rahmen oder wie sich das Ganze so ein bisschen entwickelt hat. Und dann geht der David irgendwann in den Königsstand. Warum? Weil in der letzten Schlacht, endet ganz dramatisch, in der letzten Schlacht sterben auch die beiden Söhne Sauls. Ja? Also sehr, sehr ähnlich wie hier Eli. Oder genauso. Und er selber bringt sich um. Stürzt sich in sein eigenes Schwert und bringt sich um. So, und damit ist dann der Weg frei, dass David von Samuel zum König gesalbt wird oder geweiht wird. Das ist so, sage ich mal, das Paket, was man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, wenn man die Geschichte von David und Bathseba analysiert. Ja? Da gibt es ja auch viele Protagonisten, die da mitspielen. Und ich finde, wenn man so von dieser Warte hier kommt, dann kann man das ganz gut einordnen. Ich möchte auf jeden Fall zum Abschluss noch mit euch beten. Ja, großer Gott, hab Dank dafür, dass du so ein farbenreiches Buch uns hinterlassen hast, die Bibel. Dass wir da Geschichten drin finden, die so unglaublichen filmischen Charakter haben, von der schnulzigen Liebesromanze bis hin zu einem Action-Movie. Alles Dinge, die das Leben geschrieben hat und alles Dinge, die deinem Plan folgen. Herr, hab Dank dafür, dass du mit diesen Episoden deinen Plan aufzeichnest, dass du die Kontrolle hast, dass du Dinge benutzt, um am Ende deinen Sohn auf den Thron Davids zu hieven, von wo er aus ewig regieren wird. Und ewig mit uns, der Henrik hat es eben so schön gesagt, er wird eine Magnitude, da werden so viele da stehen vor diesem Thron. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir das hier schon sehen können, wie sich das im Alten Testament schon entwickelt und wie es dann weitergeht. Herr, hab Dank dafür, dass wir von diesen Charakteren lernen können, dass wir unser eigenes Leben anschauen können und sagen können, sind wir loyal zu unseren Mitmenschen, zu unserer Familie, wie auch immer. Sind wir demütig? Gehen wir mit Gott, bringen wir die Sachen vor Gott? Tun wir Buße, wenn wir Fehler gemacht haben? Wir machen Fehler, natürlich, jeder von uns, wir sind nun mal sündig. Aber du willst nicht, dass wir dann einfach darüber hinweg bürsten, sondern du willst, dass wir zu dir gehen und dass wir mit dir in Kommunikation treten und dass wir von dir, du barmherziger Gott, Vergebung erbitten. Herr, lass uns das tun und lass uns nicht so handeln, wie der Eli das mit seinen Söhnen und mit sich selber gemacht hat. Herr, lass uns diesen wundervollen Charakter des Boas irgendwie in uns verinnerlichen, dass er barmherzig ist, dass er gütig ist, dass er freundlich ist. Lass uns einfach sehen, dass das eine Vorausschau ist auf Jesus. Herr, lass uns jeden Tag ein Stückchen mehr werden wie dein Sohn, wie Jesus Christus. Hab Dank dafür, dass du uns auch die Möglichkeit gibst, dass wir hier uns versammeln können, dass wir ein Buch mal ein bisschen besser und weiter durchkauen können, dass wir das nächste Woche machen dürfen in der Gebetswoche. Hab Dank dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist schicken wirst. Denn der Heilige Geist wird uns in die Dinge führen, die wir vielleicht jetzt noch nicht verstehen, aber er wird uns die Augen öffnen. Und dafür danke ich dir jetzt schon. Herr, fülle diesen Raum, fülle alle Menschen mit deinem Heiligen Geist. Sei mit uns in dieser kommenden Woche und gib uns neue Denkansätze, gib uns neue Denkanstöße und lass uns von dir lernen, o Herr, denn du bist der Größte und du wirst irgendwann auf dem Thron Davids für immer und ewig regieren und wir werden dein Volk sein und du wirst unser Gott sein. Hab Dank dafür, Herr Jesus Christus, in deinem Namen. Amen.